Bitte nehmt eure Bibeln und schlagt mit mir den Brief an die Römer auf. Römer Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Römer Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Wenn ihr heute Morgen oder wenn du heute Morgen ein Besucher bei uns bist, so möchte ich dir sagen, die Gewohnheit unserer Gemeinde ist es, Vers für Vers, Kapitel für Kapitel durch ganze Bücher der Bibel zu gehen. Das hat einige Gründe. Nicht der letzte davon ist, dass die Worte und die Ordnung, die Anordnung in der Schrift von Gott gegeben ist. Und wenn der Herr in seiner Weisheit Vers 2 hinter Vers 3 hingeschrieben hat, dann möchten wir das auch so lesen und predigen. Und das ist eine viel bessere Ordnung, als wir sie selbst erfinden könnten. So haben wir Römer 1, Vers 1 bis zu unserem heutigen Text hindurch betrachtet, die letzten Monate. Und wie wir nun zu Römer 6 kommen, da fahren wir fort in der großen Betrachtung von Paulus, die Theologie der Kirche in Rom. Kapitel 5 wurde genannt, das Buch der Rechtfertigung aus Glauben. Wie eine Person gerecht wird vor Gott durch den Glauben allein an Jesus Christus. Und in Kapitel 6 hier, da erklärt er nun, was es bedeutet, ein Leben im Griff dieser Gnade zu leben. Von Christen, nämlich indem man an Christus glaubt. Und so lesen wir nun Römer Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Soweit die Lesung des heiligen, unfehlbaren und inspirierten Wortes Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften, die 66 Bücher, in denen du uns gezeigt hast, wer du bist in deinem ewigen Wesen und in deinem göttlichen Herzen voller Liebe zu uns. Wir bitten dich, Vater, dass du über und in uns regierst durch dein Wort, wie wir es betrachten heute Morgen. Wir bitten dich, dass du uns dein Wort ohne Zögern annehmen lässt und dass wir dir hingegeben sein und dass wir zum Glauben an Christus bewegt werden. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. Es ist nun einige Wochen her, seit wir im Römerbrief waren. Wir hatten eine Ferienzeit. Wir hatten letzte Woche einen Gastprediger, unseren früheren Pastor Stephen Walton. Aber heute sind wir wieder im Römerbrief. Wir betrachten gemeinsam die Schrift. Und eines, was ich euch nun tun will, ist euch erinnern, wo wir zuletzt waren. Denn hier in Kapitel 6, da sind wir inmitten von Paulus' Ausführungen. Er bringt die Relation, das Verhältnis vom Leben im Glauben zum Glauben an Christus hervor. Paulus erwartet Verwirrung bei seinen Lesern. Wenn sie dann die Frage stellen, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Und diese Frage hat wiederum den Hintergrund von Kapitel 5. Und da sieht man, warum manche vielleicht diese Frage stellen würden. In Vers 20 von Kapitel 5 lesen wir, Kapitel 5, Vers 20, das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. So ist es also logisch, wenn jemand das zu Ende denkt, dass die Sünde, je größer sie wird, desto größer wird die Gnade, dass dann dann sagt vielleicht, dass es dann, wie es jemand gesagt hat, überströmt, super überströmt. Also, dass die Sünde, die überströmt, so viel mehr überströmt wird, übertroffen wird von der Gnade. Und da kann eine Person natürlich sagen, wenn ich mehr sündige, dann kriege ich mehr Gnade. Also könnte ich noch mehr sündigen, damit ich noch mehr Gnade kriege. Das ist die Logik des sündigen Herzens. Wenn ich noch ein bisschen mehr sündige, dann kriege ich noch ein bisschen mehr Gnade von ihm, um meine vermehrte Sünde zu bedecken. Und das sagen wir uns oft, oder? Wir denken an die Gnade Gottes, an die Liebe, die Gott zu uns hat. Und dann sagen wir, Gott ist so gnädig, er wird mir immer vergeben. Also kann ich sündigen, wo immer ich es will, wie ich es will, so viel ich es will. Und das ist ein rückständiger Weg zu denken. Oder ein Vertreterweg zu denken. Wenn die Gnade Gottes dich gerettet hat, wieso willst du ihn dann erzürnen? Noch ein bisschen mehr sündigen, weil du ja sicher bist, dass er treu ist, selbst wenn du nicht treu bist. Natürlich ist es wahr, dass die Gnade Gottes zurückgezogen wird wegen unserem Versagen. Er hat uns ja erlöst. Aber was ich sagen will, das Herz eines Kindes Gottes sollte anders sein. In Kapitel 6, Vers 4 weist Paulus im Besonderen auf die Taufe hin. Er sagt, denkt an eure Taufe, wenn ihr darüber nachdenkt, mehr zu sündigen, damit ihr mehr Sünde kriegt, durch das reinigende Blut Christi. Das Werk Christi bedeckt all unsere Sünden, verändert uns, lässt uns anders aussehen. Und denkt an eure Taufe, sagt Paulus. Ihre Wirkung, das gewaltige Geistliche, was da geschieht, die innere Reinigung durch den Heiligen Geist. Denkt an eure Taufe, sagte er letztes Mal, als wir den Text betrachtet haben. Und nun sagt Paulus im heutigen Textabschnitt, denkt an eure Gemeinschaft, an eure Vereinigung mit Christus. Denkt an eure Vereinigung, eure Einheit mit Christus. Zwei Punkte haben wir heute Morgen. Ich hoffe, wir schaffen den zweiten noch. Ich habe noch mehr Notizen, die ich normalerweise predige. Aber der erste Punkt ist direkt aus Vers 5. Wir sind vereinigt mit ihm in seinem Tod. Wir sind eins gemacht mit Christus in seinem Tod. Das zweite, wir sind vereinigt mit Christus in seiner Auferstehung. Eins gemacht mit Christus in seiner Auferstehung. Einheit mit Christus. Für einige von euch heute Morgen ist diese Sprache völlig fremdartig. Etwas, das ihr überhaupt nicht kennt. Etwas, worüber wir nicht gewöhnlicherweise reden. Es klingt vielleicht ganz seltsam. Andere von euch vielleicht, die Christen waren, schon lange in der Kirche waren, kennen diese Sprache der Einheit mit Christus. Ihr freut euch an die Theologie, ihr freut euch an der Theologie der Einheit mit Christus, seine Gaben zu erhalten, ein Glied seines Leibes zu sein, und das ist eine wunderbare Sache. Ich möchte euch die Frage stellen, habt ihr es tief betrachtet? Seht ihr es als eine Lehre, eine wunderbare Wahrheit, die alle möglichen Schattierungen und Wahrheiten haben, die für dich dargebracht sind? Es ist eine Münze mit nicht nur zwei Seiten, sondern vielleicht fünf oder sechs Seiten. Es ist wie ein Diamant eher. Und es ist eine wunderbare Freude für Herzen von Christen. Die Einheit mit Christus ist der Kern des christlichen Glaubens. Das ist das, was uns erhält. Es ist das, was uns rettet. Es ist das, was uns erfreut und was uns dient. Und was im Leben eines Christen auch Nachwirkungen hat. Und einige von euch wissen, es ist das Zentralthema der Forschungen, die ich gerade betreibe. Also die Nick gerade betreibt. ich würde völlig versagen, wenn ich nicht eines meiner Lieblingszitate aus dieser Forschung mit euch teilen würde. Von Robert Prose of Kinnard, den ich studiert habe. Er hat geschrieben: Es gibt nichts in dieser Welt oder außerhalb dieser Welt, das mehr bestrebt werden sollte, als dass wir mit Christus vereinigt werden. Es gibt nichts in dieser Welt oder außerhalb dieser Welt, das mehr begehrt werden sollte, als unsere Vereinigung mit Christus. Und das werden wir heute Morgen bedenken, unsere Vereinigung mit Christus, unsere Einheit mit Christus. Paulus hilft uns dabei in Vers 5. Diese Vereinigung mit Christus ist eine biblische Sprache. Wir reden ja manchmal in theologischen Begriffen und denken, das ist sehr neuartig. Welcher Theologe in diesem Elfenbeinturm kam denn mit dieser Sprache? Aber heute möchte ich euch sagen, diese Sprache ist biblisch, die wir heute haben. Diese Einheit mit Christus, Vereinigung mit Christus. Sie ist direkt aus den Schriften entnommen. Paulus sagt in Vers 5, denn wenn wir mit ihm eins gemacht geworden sind, denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind, also er sagt nicht nur, wenn wir es werden, sondern er setzt es voraus. Und ich möchte nur eine Sekunde innehalten. Es ist wahrscheinlich, dass die meisten von euch, zumindest in dieser Predigt, darüber mehr lernen werden, über diese Wahrheit. Das Wort, das hier übersetzt wird als mit ihm eins gemacht worden sind, es ist ein Wort im Griechischen, und ich mag Griechisch normalerweise nicht mit euch teilen. Es ist das Wort Sumphitoi, ich kann es nicht gut aussprechen im Deutschen. Dieses Wort würde wörtlich übersetzt uns vielleicht ein bisschen helfen. Vereinigung mit Christus. Also die wörtliche Übersetzung gibt uns ein Bild. Das Wort heißt eins gemacht. Das ist eins gemacht, kann man so übersetzen, wie es hier in der Bibel steht, im Deutschen, in der Schlachter. Aber ursprünglich heißt es heißt zusammengepflanzt. Zusammengepflanzt. Als hätte man zwei Samen zusammengepflanzt, dass sie ganz eng zusammen wachsen. Dass sie also miteinander verbunden aufwachsen. Das heißt, die Verbindung mit Christus ist, dass etwas Lebendiges ist. Dieses Bild unserer Vereinigung mit Christus, diese zwei Pflanzen, die Wurzeln haben, die miteinander verknüpft sind und die ihr Leben aus dem gleichen Boden ziehen. Zwei Pflanzen, die ganz dicht beieinander stehen und die das gleiche Wasser und den gleichen Boden haben, die ernährt werden durch die gleichen Nährstoffe. Das ist eine wunderbare Darstellung über die enge Nähe, die Christen zu Christus haben dürfen. Und die Analogie kann in unseren Übersetzungen nur schwer wiedergegeben werden. Diese Vereinigung mit Christus, dieses Verknüpftwerden, dieses Verbundensein mit Christus. Das ist eine wunderbare Realität und ganz spektakulär. Und Paulus führt hier zwei Aspekte noch ein. Die Vereinigung mit Christus hat mehr als 5 Seiten. Das ist nicht die Fülle der Lehre. Man kann so viel mehr lernen. Ihr könnt immer und immer wieder diese Münze umdrehen und immer wieder kommen neue Seiten hervor. Ihr könnt die Wunder und die Geheimnisse dieser Vereinigung in eurem ganzen Leben nicht ausforschen. Aber nur zwei Dinge möchte ich euch zeigen, weil das die zwei sind, die Paulus hier erwähnt. Und die sind sehr eng verknüpft mit der Frage von Vers 1, Kapitel 6, Vers 1. Der erste Aspekt, wie es Vers 5 sagt, wir sind mit ihm eins gemacht in seinem Tod. Wir sind vereinigt mit Christus in dem Tod wie seinem. Ich frage euch, Freunde, wie denkt ihr über eure Beziehung zu Christus nach? Wie denkst du über deine Beziehung mit Christus nach? Für einige von euch wird vielleicht der Gedanke kommen, wenn du das überhaupt denkst, die Beziehung mit Christus ist eine sonntägliche Erfahrung. Es ist eine religiöse Leistung, die du vollbringst. Du kommst in dieses Gebäude, du bist inmitten des Volkes Gottes, du singst, du betest, du hörst der Predigt zu und dann wartest du halt 6 Tage bis zum nächsten Gottesdienst am nächsten Sonntag. Ich hoffe, das ist anders. Ich hoffe, dass du es erwartest. Die Zeit mit ihm hier, für einige von euch ist es regelmäßiger. Manche freuen sich auch im Gebetskämmerchen, dass sie dort beten, dass sie dort Gemeinschaft haben, wenn sie aufwachen, wenn sie zu Bett gehen. Aber hast du über deine Beziehung mit Christus nachgedacht? Über die Beziehung zu deinem Kreuz? Wenn ich dich heute Morgen mal ermutigen darf, in die altertümliche Welt zu versetzen, wo du stehst, neben dem Herrn, vielleicht als einer der Zuschauer auf der Via Dolorosa, dem Passionsweg zu Golgatha. Und dann siehst du Jesus und du hast das Herz und die Gedanken eines Christen und du denkst an ihn, du siehst ihn und du siehst, oh, die Leiden seiner heiligen, wie nun seine heilige Augenbraue so verwundet ist, sein Angesicht verwundet ist. Und wenn du ihn liebst und ihn siehst in seinem Leiden und seiner Erniedrigung, aber wenn du jetzt an den historischen Kontext stellst und du ehrlich bist, wärst du einer der ihn da bedauert oder wärst du nicht eher einer derer, die ihn mit verspotten? Und wenn du ehrlich wärst und die Geschichte gut kennst, dann wirst du sagen, ich wäre in seiner irdischen Zeit wahrscheinlich einer der Lästerer gewesen. Ich hätte am Kreuz gestanden und hätte meinen Kopf geschüttelt und hätte ihn verflucht mit meiner Zunge. Oder einige andere von euch mögen vielleicht denken, dass du so wie ein überlebender Verwandter bist. Und du liest seinen Willen. Du weißt, dass Christus für dich gestorben ist. Und vielleicht kommt jemand, ein Anwalt, und sagt, dein Geliebter ist nun von dir gegangen. Und hier ist der letzte Wille und das Testament. Der eine, der starb, ist Jesus und er hat dir wunderbare Dinge hinterlassen. Er hat eine ganze Schatzkiste voller Gold dir hinterlassen. Und er hat das Haus dir hinterlassen. Und im nächsten, er hat die Reichtümer des Himmels hinterlassen. Die Sohnschaft, die Adoption, die Gaben. Er hat dir Gaben gegeben, wunderbare Musik zu spielen, zu ermutigen, zu predigen, zu ermutigen, treu zu sein. Und wenn du denkst über die Beziehung von dir zu dem Kreuz nach und du denkst darüber nach, was du bekommst. Aber Paulus möchte, dass wir erkennen, dass unsere Beziehung zu seinem Kreuz ist, dass wir mit ihm vereinigt wurden, als er dort gehangen ist, mit durchbohrten Händen und Füßen. Du bist nicht neben dem Kreuz, du bist nicht auf der Straße dort, sondern du bist mit ihm am Kreuz. Du bist mit ihm verbunden, du bist in ihn hineingewoben, du bist ein Teil seines Leibes, du bist in ihm verwurzelt, auf einem Baum am Kreuz, bis zum Tod. Die Leiden, die Flüche, der Hass, das ist nicht nur, dass du es bist, der es getan hat, sondern du bist in ihm, in Christus, als er leidet und seinen letzten Atemzug tut. Wir sind mit ihm vereinigt am Kreuz. Wir haben Einheit mit ihm in seinem Tod. Und du sagst vielleicht, Moment mal. Es gibt vielleicht einige Dinge, die ich gerne in ihm haben werde,
Aber Tod gehört nicht dazu. Tod ist nicht das, wofür ich unterschrieben habe. Danach habe ich nicht gesucht, als ich Christ wurde. Ich mag ihn als Lehrer, ich möchte Ermutigung und Wahrheit, ich möchte Trost und diese ganzen Welt voller Geschenke und Gewissheit und Sicherheit, das suche ich. Warte mal, Pastor, du sagst, als würde Paulus auch hier sagen, dass wir mit Christus in ihm, in seinem Tod vereinigt wurden, eins gemacht wurden. Du musst das Leiden im christlichen Leben meinen. Das ist doch nur das Leiden von Missionaren, oder? Wir haben doch gehört, wie Missionare auch leiden müssen als Christen. Ja, das ist richtig. Es gibt Märtyrer für Christus, die ihr Leben verloren haben. Es gibt Leute, die viel verloren haben. Aber Freunde, ich möchte dir sagen, nein, er spricht nicht über missionarische Leiden oder Tod als Zeuge. Er spricht über die Realität des Kreuzes, das Christus erlitten hat, an dem er starb. Und Paulus sagt zu mir und zu dir sehr deutlich, wir starben in Vereinigung mit ihm. Wir starben in Einheit mit ihm. Und vielleicht denken einige, vor allem unsere Besucher, ich habe noch nie einen Christen so etwas sagen gehört. Das ist völlig fremdartig für mich. Glaube an Christus, was du kriegst, ist Tod. Das ist seltsam, ganz bizarr, aber es ist biblische Wahrheit. Deswegen wird es gelehrt. Wenn du in Christus bist und wie er am Kreuz hängt, dann bist du in ihm gestorben. Und ich möchte euch sagen, Freunde, du und ich, wir mussten sterben. Wir mussten. Und du sagst, warum? Und das ist einfach. Unsere Sünden haben es verdient. Wir haben es verdient. Wir haben verdient, in ihm zu sterben. Ich möchte deutlich sein. Paulus meint nicht, dass es zwei Leiber waren, die aufeinander gelegt waren am Kreuz, sondern dass alle Seelen, derer, die an Christus glauben, waren in ihm vereinigt am Kreuz und erleiden den Tod, der all unseren Sünden gemäß unser Verdienst war. Diese Sünde wurde nicht nur geistlich in ihm bestraft, sondern leiblich. Du musstest sterben für deine Sünde. Und wir sind so eng mit ihm vereinigt, dass sein Fleisch unsere Strafe in seinem Fleisch ertragen hat, die Pistole war auf uns gerichtet und er hat den Schuss auf sich genommen. Er hat sich in die Schusslinie gestellt. Und in Vers 6 lesen wir ja, dass unser altes Selbst mit ihm gekreuzigt wurde. Das gibt uns mehr Deutlichkeit über diese Beziehung. Es geht nicht um den, der du jetzt bist in Christus, sondern dein altes Ich, der geistliche Zustand derer, die fern von Christus sind. Was sagt Paulus hier? Er sagt uns in Vers 6, der Zweck war, dass der Leib der Sünde außer Kraft gesetzt sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Er beschreibt also das alte Selbst, die Person, die du warst, bevor du Christus kanntest. Er gibt dir und mir eine Beschriftung, nämlich den Leib der Sünde. Du sagst vielleicht, was vieles über deinen Leib. In der Welt, in der wir leben, sagen Leute viel. Die können sich heutzutage auf 500.000 verschiedene Weisen mit ihrem Leib identifizieren. Aber kaum jemand würde wahrscheinlich auf die Idee kommen, zu sagen, Leib der Sünde. Was meint Paulus hier? Er gibt uns hier eine Beschreibung dessen, wer wir wirklich sind, ohne Christus. Von der Spitze unserer Kopfhaare bis zu unseren Fußspitzen ist jeder einzelne Teil unseres Leibes mit Sünde verunreinigt. Jeder Teil unseres Selbst, da ist eine völlige Verdorbenheit. Er sagt, dieser alte Leib der Sünde ist gekreuzigt worden in Christus, damit er zu Tode, damit er außer Wirksamkeit gesetzt sei. Ihr müsst das sehen. Das ist sehr deutlich hier, über was wir hier reden. Die Vereinigung mit seinem Tod ist das Schlimmste unserer Seelen, ist in ihm gehangen am Kreuz und wurde bestraft und zu Tode gebracht. Er wiederholt es im Galaterbrief in Kapitel 2, Vers 20. Sehr ähnliche Sprache. Er sagt: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der Leib der Sünde, der Tod des alten Menschen. Paulus fährt fort und fragt, es geht hier um die alte Person, die alten Gewohnheiten, Eigenschaften, schlimmen Eigenheiten, Sünden. Paulus sagt sehr deutlich, damit wir nicht mehr der Sünde dienen. Das ist die Folge dieser alten Sünden. Nicht nur, dass wir schlimme Dinge gedacht haben oder ab und zu getan haben, sondern wir hatten eine Beziehung mit der Sünde. Sie war erschreckend. Das war wie eine Sklaverei. Die Sünde hat uns besessen und hat uns gelenkt, hat unsere Gedanken beherrscht, hat unsere Handlungen gelenkt und hat uns in allen unseren Gedanken gelenkt. Alle Gedanken der Tiefe seines Herzens, alles war nur böse. Es war vollkommen und durchdringend. Es war ein völliger, vollkommener Sklavenmeister. Das war die Sünde für uns. Paulus sagt, der einzige Weg für mich und für dich, von dieser Sklaverei freizukommen, ist sterben. Diese Sklaverei war vollständig und durch und umfassend. Und Paulus sagt, in Christus, als er am Kreuz gehangen ist, da sind diese versklavend Herzen, dieses versklavte Herz ist in ihm auch am Kreuz gehangen und wurde zu Tode gebracht. Nicht länger sind wir Sklaven. Nicht länger sind wir mit einem Sklavenmeister verbunden, nämlich mit der Sünde, sondern wir sind frei in Christus. Und du sitzt vielleicht hier und denkst, okay, Pastor, das ist tiefe Theologie. Soweit ich verstehe, sagst du gerade, oder verstehe ich, was du sagst. Aber wie ist das wichtig bezüglich Vers 1? Die Frage war ja, sollte ein Christ in der Sünde fortfahren, damit er noch mehr Gnade bekommen kann? Und Paulus sagt, du bist nicht der, der du einst warst. Du bist nicht dieser alte Mensch mehr. Du bist nicht voll von der Sünde und davon überwältigt und davon verändert. Und Christen, vielleicht sagt er, wenn du denkst, lass mich mehr sündigen, damit ich mehr Gnade kriege. Und Paulus sagt, du hast schon die ganze Gnade. Du kannst nicht noch mehr bekommen. Du hast schon mehr, als man sich vorstellen kann. Der alte Mensch wurde zu Tode gebracht. Du musst nicht mehr sündigen. Du bist von der Sünde frei geworden, Christ. Die Sklaverei ist gebrochen und die Ketten sind abgeworfen. Es ist nicht nur so, dass du von dem Sklavenmeister hinweggebracht wurdest, sondern es gab einen Tod. Es ist also endgültig. Es gibt keine Rückkehr. Niemals. Du bist frei von der Sünde. Und von einem Lebensstil der Sünde. Das sagt Paulus hier. Er sagt nachfolgend in 1. Korinther 15, Vers 55 bis 57, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist aber die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, durch der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Paulus sagt, dieses Denken, diese Sklaverei, die einmal wahr war oder real war in deinem Leben, ist es nun nicht mehr. Du bist frei geworden. Was sage ich zu dir, Christ, angesichts dieses Textes? Hast du eine Sünde, die dich wirklich in Not bringt? Und du bist vielleicht überzeugt, ich lebe einfach mit dieser Sünde für den Rest meines Lebens. Ich gebe auf. Ich nehme es einfach an. Es ist ein Teil meiner Identität. So identifiziere ich mich mit dieser Sünde. Immer diese gefallene Sache, was auch immer du an Sünde hast, das ist, wer ich bin. Und ich möchte dir sagen, Freund, wenn du in Christus bist, dann bist du tatsächlich frei von diesen Dingen. Führe dagegen Krieg. Führe Krieg gegen die Sünde. Diese Sünde ist nicht mehr dein Herr. Du musst ihr nicht mehr folgen. Du musst nicht mehr aufgeben und einfach diesem Drängen folgen, sondern du kannst dich abwenden von der Sünde. Wende dich ab von der Sünde und geh zu Christus. Du kannst ein Leben leben, das Christus gemäß ist, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wende dich von der Sünde ab. Das sage ich dir heute. Lass dich nicht kontrollieren. Du bist nicht kontrolliert oder definiert von der Sünde. Das bedeutet nicht, dass du nun perfekt leben musst oder kannst. Das heißt nicht, dass wir jetzt Perfektion in diesem Leben erreichen werden. Aber es heißt, Christus hat einen Sieg errungen und du kannst auf diesem Sieg stehen. Und du bist nicht mehr ein Satansjunge, mit dem er tun kann, was er tun will, sondern du bist in Christus und du bist mit Christus vereinigt. Ganz innig. Zwei untrennbare Personen und doch, es sind zwei verschiedene Personen, aber doch unzertrennlich. Christen und ihr Herr. Paulus sagt uns noch etwas über die Vereinigung mit Christus. Nicht nur, dass wir mit ihm vereinigt sind in seinem Tod. Ein Aspekt ist das. Eine Seite der Münze, die man immer häufiger umdrehen kann. Die zweite Seite ist, dass wir ganz gewiss mit ihm vereinigt sind in seiner Auferstehung. Seht das nochmal an in Vers 5. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Seht nochmal Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Hier zieht Paulus gute, logische, geistliche Schlüsse. Wir hören von seinem Kreuz. Wir haben einen Herr, der gelitten hat für uns. Er hat den Tod gestorben, den wir hätten sterben sollen am Kreuz. Er ist in ein Grab gelegt worden. Er war wirklich tot, 3 Tage lang. Warum 3 Tage? Damit er wenigstens vollständig als tot gelten konnte. Und nach 3 Tagen, es gibt noch mehr, oder? Ein Stein wurde weggerollt. Christus ist auferstanden und Engel haben es bezeugt, Frauen haben es bezeugt und Engel haben es bezeugt und die Jünger haben es bezeugt, seine Jünger haben es bezeugt, die Welt bezeugt den auferstandenen Jesus. Er war nicht nur für 3 Tage auferstanden, sondern viele Tage und er ist aufgefahren in den Himmel. Der auferstandene Herr bleibt am Leben, er sitzt jetzt zur Rechten Gottes des Vaters. Paulus sagt, sein Tod ist nicht das Ende der Geschichte. Und wenn wir mit ihm in seinem Tod vereinigt sind, dann ist die Tatsache vor uns, nämlich das, was Christus getan hat, was ihm passiert ist, wir müssen das in der Vollständigkeit sehen. Wenn wir mit ihm im Grab vereinigt sind, dann sind wir mit ihm auch vereinigt mit dem, der auferstanden ist und nun im Himmel sitzt. Der Christ wurde mit Christus im Tod des alten Menschen vereinigt, aber auch in der Auferstehung durch die Neugeburt, ein neues Leben. Das sind seltsame Neuigkeiten. Mit ihm vereinigt sein und mit ihm sterben, aber mit Christus in seiner Auferstehung vereinigt sein, was heißt das? Was sollte das für uns bedeuten, die Vereinigung mit Christus und der Auferstehung? Was heißt das für uns? Vers 6. So, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir leben und wir sind keine Sklaven mehr. Da ist kein Sklavenmeister mehr über dir, außer dem liebenden Herrn, mit dem du verbunden bist. Das sagt er hier. Er fährt fort in Vers 7. Denn wer gestorben ist, der ist, im Originalsinn, er ist gerechtfertigt oder von der Sünde freigesprochen. Er ist für gerecht erklärt in angesichts der Sünde. Nicht nur, dass du nicht mehr in Sklaverei stehst, sondern du kannst stehen in der Erinnerung an des alten Menschen, all die sündigen Teile deines Lebens, und du kannst zurückblicken und sagen, in Christus Jesus habe ich die Liebe Gottes. Und er schaut mich an und nennt mich gerecht und heilig und sein Kind, Sohn oder Tochter. Christus nennt mich seine Braut. Und in Vers 8 haben wir diese wunderbare Verheißung über die Vereinigung mit dem auferstandenen Christus, dass wir auch mit ihm leben werden. Dass wir mit ihm leben werden. Christen, wenn ihr darauf achtet, wo ist Christus jetzt? Er lebt und er ist zur Rechten des Vaters. In seinem Menschsein, in seinem auferstandenen und aufgefahrenen Menschsein, er atmet und freut sich und sieht mit menschlichen Augen und hört mit menschlichen Ohren und fühlt mit menschlichen Händen. Und er sagt, das ist ein langes Leben. Wow, das ist ein ewiges Leben. Die Verheißung, mit ihm vereinigt zu sein, in der Auferstehung, wie er sie hatte. Und wie möchte ich euch nun zurücklassen? Ich möchte euch in der Hoffnung zurücklassen, die Paulus hat wegen dieser Wahrheit. Seht nochmal Vers 5 an. Ich möchte euch Paulus' Stimme der Hoffnung hören lassen. Er sagt im zweiten Teil, so sicher werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Es ist eine Gewissheit für dich. Das ist nicht theoretisch, das ist nicht hypothetisch. Es ist eine absolute Gewissheit, an die der Christ sich klammern kann. Wenn wir zu ihm gehören, dann nicht nur in einem Leben mit ihm, der Sünde leben, wie vorher, sondern dass wir in einem ewigen Leben stehen, ein Leben, das an ihn gebunden ist, an den, der im Himmel sitzt und der wiederkommen wird, der lebendig kommen wird, im Sieg und in Kraft. Und während du wirst auf dieser Erde stehen und ihm in die Augen sehen und ewig mit ihm leben. Christen, was sollen wir sagen? Sollen wir weiter sündigen, damit die Gnade überströmt werde? Oder sollen wir im Licht der Vereinigung mit Christus leben? Die alten Dinge sind vergangen und das neue Leben ist dein. Und wenn du ihn nicht als Herrn und Retter kennst, dann lass mich mit dir ringen. Das kann ganz gewiss und absolut deins sein. Wenn du an ihn glaubst, nicht das Aufräumen von deinem Leben, dass du dir selber irgendwie was auflegst, sondern ich lade dich ein, dein Vertrauen auf ihn zu setzen, an ihn zu glauben und ihn als Herrn anzunehmen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir loben dich, dass wir einen auferstandenen Herrn haben, einen Christus, der unseren Namen kennt und der uns liebt. O Herr, der sich daran freut, selbst in diesen Gottesdienst hineinzublicken, der unseren Namen flüstert. Ein Herr, der auf uns herabblickt, der unseren Namen in dein Ohr flüstert und der kommen wird und regieren wird über einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir bitten dich, dass wir diesen Herrn Christus erkennen, dass wir, Vater, die Realität dessen erkennen, was es heißt, mit ihm verbunden zu sein. Darum bitten wir in seinem Namen. Amen.